Die Drese. Der Podcast der Ministerin. Genau, da sind wir wieder. Der Podcast der Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport, Stefanie Drese.
Und wie immer mit Jan Farklas.
Genau, Folge 10 inzwischen.
Wir sind, Wahnsinn, ja, wir sind zweistellig.
Wir sind zweistellig, nach einer kurzen Sommerpause jetzt zurück und mit einer Menge Themen im Gepäck.
Ja.
Wir wollen sprechen über deine dreiwöchige Sommertour. Mhm. Die ist jetzt ja schon wieder Geschichte, war aber doch ziemlich intensiv. Reißen das Thema Krankenhausreform an, sprechen über die Warnow-Klinik Bützow, die bevorstehende Informationstour zum Thema Krankenhausreform. Das ist ein Thema. Natürlich wollen wir nochmal die Inklusionssiegel-WM in Rostock einmal auswerten. Und dann ganz zum Schluss kommt noch, wie immer, der gemütliche Teil.
Entweder oder, ne? Ja, ja. Das nennst du gemütlich.
Es ist für mich sehr gemütlich, für dich.
Toll.
Es ist genau das Gegenteil. Trotzdem eine Einstiegsfrage, die sich jetzt viele stellen. Steffi, kommst du gut erholt aus diesen Sommerferien?
Ja, ich habe tatsächlich ja ein paar Tage Urlaub gehabt mit meiner Familie, wir sind aber nicht verreist. Wir hatten hier eine ganze Menge zu tun und bin dann ja gleich gestartet in die Sommertour. In den drei Wochen standen 25 verschiedene Stationen an. Das ist schon etwas, was ich sehr gern mag und gern mache und deswegen ist der Sommer auch erfolgreich gewesen.
Genau wie die Sommertour würde ich jedenfalls mal behaupten. Du hast schon gesagt, 25 Termine in den drei Wochen, an einem Tag sogar 5 Termine in Vorpommern. Wer plant sowas eigentlich?
Ja, Jan Farklas heißt der.
Das geht so nicht nochmal, glaube ich. Aber hat ja alles funktioniert. War eine ziemlich spannende Mixtur so insgesamt. Du warst in Arztpraxen, du warst sogar im Gefängnis freiwillig, in einem Tanzstudio, Krankenhäuser hast du besucht, soziale Einrichtungen und so weiter. Die Virenforschungsinstitut auf der Insel Riems, das war sehr spannend.
Ja.
Mhm. Dich hat da auf der Insel eine Mücke gestochen.
Mir ist aber nichts passiert.
Na, warte. Du warst in Sportvereinen, du hast Blut gespendet und so weiter und so weiter. War eine Menge los, viele verschiedene Themen angerissen. Wir wollen ein, zwei, drei davon nochmal hervorheben. Legen los mit dem Besuch der Kita in Pinno. Da ging es ja um das Thema Hautkrebs. Da wurden die Kinder geschult, wie sie das eben richtig, also eine Schulung für die Kita-Kinder zum Thema Hautkrebs. Schilder nochmal die Eindrücke, wie war das für dich vor Ort?
Ja, da sind nicht nur die Kinder geschult worden und sensibilisiert worden dafür, dass man in der Sonne eben sich was auf den Kopf setzt, vorher eincremt, im Schatten spielt und so weiter, sondern die Kita selber hat eine Fortbildung mitgemacht und nochmal ganz kritisch geguckt, wie ist der Ablauf im Sommer bei dem Thema Sonnenschutz. Die haben wunderschöne große Bäume da, haben aber nochmal das ein oder andere Sonnensegel an einer Stelle, wo sich die Kinder häufig aufhalten, aufgestellt und bekommen dafür auch ein Zertifikat, das sie alle 2 Jahre wiederholen müssen. Ich bin also sehr beeindruckt, wie aufgeschlossen man dort dem Thema Krebsprävention bei Kindern schon ist. Und mir ist ein Satz in Erinnerung geblieben, jeder Sonnenbrand im Kindesalter erhöht also signifikant im Jahre später als Erwachsener das Risiko an schwarzem oder weißem Hautkrebs zu erkranken. Und deswegen gab es auch Infoveranstaltungen für die Eltern, also wirklich ein insgesamt ganz wichtiges Thema, aber durch die Krebsgesellschaft MV auch wirklich gut begleitet.
Auch medial gut begleitet, habe ich gesehen. Als ich im Urlaub war und Sonnencreme benutzt habe, sah ich in der Zeitung, dass du da warst.
Genau, und dass man Sonnencreme benutzen muss. Ja.
Du warst in Dasso, hast eine Hausarztpraxis auf dem Land besucht, Stichwort Praxisnachfolge, das ist ja auch nicht überall möglich. Wie hast du das da erlebt in der Praxis?
Ja, ein ganz tolles Team, das da in Dasso arbeitet, die Hausärztin, die mich in ihren Arbeitsalltag da mitgenommen hat, hat mich sehr beeindruckt. Ich glaube, Hausärzte müssen ja immer noch mal so eine ganz besondere Nähe zu ihren Patientinnen und Patienten entwickeln. Und ja, ihre Beschreibung, mit welchen Sorgen und Nöten neben dem Medizinischen die Patienten auch noch zu ihr kommen. Sie wohnt dort auch vor Ort. Also das ist schon so ein Termin, der mir noch lange im Gedächtnis bleiben wird, weil ich gesehen habe, also ich bin sehr dankbar für alle, die im Gesundheitswesen arbeiten. So ein Hausarzt muss nochmal ganz besonders viel Herzblut auch für seine Patientinnen und Patienten mitbringen, die ja auch häufig seine Nachbarn sind.
Ja, also das richtige Rezept für die Problematik Ärztemangel auf dem Land. Und apropos Rezept, du warst auch Pharma-Großhandel bzw. Arzneimittel-Großhändler in dem Fall bei AHD in Kabelsdorf bei Rostock. Mhm. Ich war leider nicht mit, aber erzähl mal, was habe ich verpasst?
Ja, da ging es ja um das Thema, es gibt sehr viele Medikamente, die in den Apotheken momentan fehlen und ich wollte mir einmal beim Großhandel einen Eindruck davon verschaffen, wie dort eigentlich die ganze Logistikkette ist, welche Probleme es dort schon vor Ort gibt und ich bin wirklich, wirklich erstaunt, also wie technisch das Ganze dort abläuft, bis dann das Pillenpäckchen wirklich im richtigen LKW landet, um zur Apotheke zu kommen. Das ist schon beeindruckend gewesen. Es gibt gar nicht so viele Großhändler in Mecklenburg-Vorpommern und wenn die dann eben eine Lieferung bekommen von einem Medikament, das gerade sehr stark nachgefragt wird, welcher Druck dann damit auch im Zusammenhang ist, also eine sehr interessante Veranstaltung. Und das ist ja ein bisschen das, was ich während der Sommertour erreichen möchte. Ich möchte die Dinge, die wir das ganze Jahr besprechen, eben nicht nur am grünen Tisch entscheiden, sondern auch vor Ort mit den Leuten in der Praxis ins Gespräch kommen. Was brauchen sie? Und da war eben klar, es muss gute Kommunikationswege geben zwischen den Großhändlern und den Apothekern, um mit diesen Situationen der fehlenden Arzneimittel auch wirklich gut umgehen zu können.
Mhm. Dann warst du, Themawechsel, beim Thema Jugendarbeit unterwegs in Neubrandenburg, die Skaterhalle vom Rollkollektiv Vier Tore. Da lief zu der Zeit gerade ein BMX-Sommercamp.
Ja.
Was war da los?
Also ich bin schwer beeindruckt, da ist die Halle ja so aufgebaut, dass man optimale Trainingsbedingungen für BMX-Räder hat. Ja. Und ich habe mir erst die Halle von unten angeguckt und dachte, ja, das ist also eine beeindruckende Konstruktion, aber wenn man oben steht und sieht, wo die Kinder und Jugendlichen mit dem BMX-Rad dann da runterfahren, um ihre Tricks, ihre Stunts da zu üben, ich weiß nicht, ob ich den Mut aufgebracht hätte, mich da auf ein Fahrrad zu schwingen und runterzufahren. Das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und Mecklenburg-Vorpommern ist, was BMX-Radfahren angeht, auch sehr gut aufgestellt. Wir haben also das erste Mal auch Leistungskader, die in Neubrandenburg dann in die Schule gehen und da trainieren. Und es hat ja dadurch, dass Olympia da jetzt noch so seinen Scheinwerfer drauf wirft, auch an großer Attraktivität gewonnen. War eine ganz interessante Runde und auch Trainerinnen und Trainer da unterwegs, die eben seit ihrer Jugend selber BMX-Rad fahren und einfach dafür brennen. Also diese Liebe zu dem Sport, die haben sie transportiert, den Mut darunter zu fahren, den hätte ich aber nicht aufgebracht.
Bist du damals mit so einem BMX-Rad unterwegs gewesen?
Nie, in deiner Jugend? Nie. Also ich fahre leidlich gut Fahrrad oder schlecht, wie auch immer man das Ganze bezeichnen will. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen mit einem BMX-Rad. Ich bin auch noch nie mit dem Mountainbike durch die Gegend gefahren. Ich brauche immer schön meinen Radweg, der möglichst nur geradeaus geht.
Zumal zu DDR-Zeiten in den 80ern ja BMX-Räder sowieso Mangelware
waren. Das war so,
uns,
ja.
Ne?
Ja.
Wir hatten, gab es die Klappräder, die immer mal aufgegangen sind.
Genau, hatte ich auch. Ein blaues Klapprad.
Ich hatte ein gelbes, glaube ich. Ja, dann war in Grimm noch eine Station, Stichwort Sozialraum Kids, ein Projekt vom SOS Kinderdorf dort, also eine Fotoausstellung, wo die Kinder ihre Lebensräume mal fotografiert haben und drüber gesprochen haben. Das war, glaube ich, da war ich auch mit dabei, sehr, sehr eindrücklich, oder?
Ja, das war sehr eindrücklich und das Konzept überzeugt mich, wenn es beispielsweise um das Thema Teilhabe von Kindern und Jugendlichen auch an politischen Entscheidungen geht. Bei dem Projekt ging es so los, dass Kinder oder Jugendliche eine Kamera in die Hand gedrückt bekommen haben und ihre Lebenswelt, ihr Umfeld fotografiert haben und dann eben nicht nur schöne Sachen, sondern auch Dinge, die sie stören, fehlender Jugendclub, kaputte Spielgeräte auf dem Spielplatz und ähnliches dokumentieren und darüber dann jeweils mit Bürgermeisterin, Bürgermeister, Kommunalvertretern ins Gespräch kommen. Und im besten Fall, finde ich, ist dieses Projekt ein guter Schlüssel dazu, Kinder und Jugendliche dafür zu begeistern, mit der Kommunalpolitik überhaupt ins Gespräch zu kommen. Im besten Fall ändert sich dann auch etwas. Sie merken, also es ist wirksam, das, was ich dort angebracht habe. Und das ist die Teilhabe, die wir uns vorstellen.
Es gab da nachher ja noch ein Interview mit der Schülerzeitung.
Ja.
Hattest du schon mal ein Interview mit einer Schülerzeitung?
Ja, ich hatte schon mal eins, aber dieser Reporter der Schülerzeitung, der 10-jährige Enno, der war ganz besonders aufgeregt vorher und irgendwie war es gar nicht nötig, dass er aufgeregt ist, weil er so cool seine Fragen nachher formuliert hat, dass am Ende des Interviews ich fast aufgeregt gewesen wäre. Also wirklich eine ganz tolle, niedliche Begebenheit. Ja.
An der Grundschule Marlow.
Genau, ja. Also Enno hat wirklich Talent. Falls das jetzt jemand hört und Enno kennt, bitte unterstützt ihn weiter darin, auch Journalist zu werden.
Er hat das schon drauf gehabt. Also er hat gesagt, ich habe 3 Fragen, hat dann aber 4 gestellt.
Genau.
So macht man das. ja, genau, so Best of Sommertour, das wird es auch nochmal als Bildershow bei uns geben, dass Sie sich das alles nochmal angucken können, wo die Ministerin so war, so ein Best-of.
Ja, da waren ganz viele
tolle,
genau, spannende Sachen. Themen. Eigentlich alles, was so im Ministerium auch inhaltlich das Jahr über uns beschäftigt, also angefangen von Hubschraubern der Luftrettung bis zu kleinen Krankenhäusern, Fachkliniken, Arztpraxen, also Sie sehen ja an dieser kleinen Auswahl schon, das war wirklich eine ganz, ganz spannende Tour und vielen Dank nochmal an alle, die auch bereit waren, mit mir da so in intensive Gespräche zu gehen.
Okay, intensive Gespräche werden auch in Sachen Krankenhausreform geführt.
Ja.
Kommen wir zum nächsten Thema. Die Krankenhausreform wird also quasi auf den Weg gebracht. Man ist sich grundsätzlich einig. Bund und Länder haben sich auf Eckpunkte verständigt. Mhm. Und jetzt in diesem Sommer soll ja ein Gesetzentwurf erarbeitet werden. Das stimmt, richtig?
Das stimmt.
Das stimmt. Ja. Und das Ziel ist halt, dass die Reform dann zum 1. Januar 2024 in Kraft tritt.
Ja, also das Wort Sommerpause, das täuscht ja immer ein bisschen. Also es gibt eine parlamentarische Sommerpause, das heißt im Sommer, in den Sommerferien finden keine Landtagssitzungen statt. Wir haben hier sehr intensiv an diesem Gesetzentwurf gemeinsam mit Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und eben dem Bund zusammengearbeitet. Diese Eckpunkte, die Mitte Juli erarbeitet wurden, immer mehr verfeinert, sodass das Ganze dann in einem Gesetzentwurf münden soll. Und meine Aufgabe ist dabei, mit den ostdeutschen Bundesländern Kontakt zu halten, über den Fortgang dieses Gesetzes zu informieren und dann auch deren Fragen, Problemstellungen, Stellungnahmen immer mitzunehmen und Richtung Bund zu transportieren. Das ist eine sehr intensive Phase für das gesamte Gesundheitsministerium, aber eben natürlich auch für die politische Führung, also für mich.
Glaubst du, dass das zum 1. Januar wirklich in Kraft tritt? Ist das realistisch?
Also wir müssen sehr viele Detailfragen klären. Momentan ist der Zeitplan so und es ist auch realistisch. Ich würde allerdings, je mehr wir da in die Detailsachen eingehen, sagen, wenn es 14 Tage später wird oder 2 Monate später, wäre das für mich kein Beinbruch. Hauptsache, wir haben die Dinge, die für eine Krankenhausreform ja notwendig sind und in die Krankenhäuser und Krankenhausplanung der nächsten Jahre sehr tiefgreifend eingreifen werden, gut besprochen. Also von daher, ja, das sieht alles noch ganz gut aus für den Zeitplan. Ist jetzt aber kein Argument fürs Gelingen oder Nicht-Gelingen der Reform.
Damit auch alle wissen, wie der Stand ist hier im Land, also auch die in dem Bereich arbeiten, bist du jetzt demnächst unterwegs auf einer Rundreise oder Roadshow, könnte man vielleicht was sagen. Also Infoveranstaltungen in den großen Planungsregionen des Landes. Was versprichst du dir davon?
Ja, wir haben ja bei den Krankenhäusern 4 Cluster, 4 Regionen, also rund um Schwerin, rund um Rostock, um Neubrandenburg und Greifswald. Und da möchte ich mit denjenigen, die Verantwortung in Krankenhäusern tragen, in Kontakt kommen, um zu hören, was deren Themen sind beim Thema Krankenhausreformen, die sie umtreiben, um selbst dann bei mir reflektieren zu können, sind das all die Punkte, die ich dann eben auch einbringen will in die weitere Diskussion zum Gesetz, also aus der Praxis nochmal eine Rückmeldung bekommen.
Genau, so, dann sprechen wir noch über die Warnow-Klinik in Bützow. Mhm. Die hatte ja Insolvenz angemeldet, weil die finanzielle Situation seit Jahren da sehr angespannt war oder auch immer noch ist. Läuft aber trotzdem erstmal weiter, der reguläre Betrieb.
Ja.
Die Leute machen ihren Job, Gehälter können auch noch gezahlt werden, sind vorerst gesichert. Und dann gab es ja genau deshalb eben vor kurzem diese Sondersitzung des Sozialausschusses, wo du natürlich mit dabei warst, und dich dann auch zu den Perspektiven der Warnow-Klinik geäußert hast. Wie sehen die Perspektiven aus?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Krankenhaus in Bützow, das wir für die Versorgung der Bevölkerung dort auch brauchen. Wir sehen in Bützow, was die demografische Entwicklung angeht, viel ältere Bevölkerung, die eben auch ihre Klinik vor Ort brauchen. Die Insolvenz ist angemeldet worden und dann übernimmt die Insolvenzverwalterin das weitere Geschehen. Ich will nochmal ausdrücklich sagen, dass wir alle unterstrichen haben im Ausschuss, sowohl die Landtagsabgeordneten als auch Insolvenzverwalterin und Ministerium, dass wir uns auf den Weg machen wollen, ein zukunftsfähiges Konzept für die Klinik aufzustellen. Bis zum Jahresende sind zunächst alle Zahlungen dort erstmal gesichert. Patientinnen und Patienten werden wie gewohnt dort behandelt. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden gebraucht und in diesem Zukunftskonzept geht es meiner Meinung nach auch darum zu sehen, wie kann man Verbindungen, Kooperationen mit umliegenden Krankenhäusern so treffen, dass das ein ländliches Krankenhaus in Bützow ist und bleibt und aber gut und eng zusammenarbeitet, was den Austausch von ärztlichem Personal und Patientinnen und Patienten angeht mit der Region. Also da sind wir in wirklich sehr guten Gesprächen und ich bin der Insolvenzverwalterin sehr dankbar, die sich schnell und zügig auch mit Gesprächen mit uns auf den Weg gemacht hat, ein solches Konzept zu erarbeiten, das wir bis zum Jahresende dann aber auch brauchen.
Dann kommen wir jetzt zum nächsten Themenblock. Wir reden noch über die Inklusionssegel-WM in Rostock, die ja nun schon wieder Geschichte ist. Der Starthafen war ja zum zweiten Mal in Folge der Schauplatz dieser WM im inklusiven Segeln. Du warst Schirmherrin und auch mit dabei. 28 Teams aus 7 Nationen sind da an den Start gegangen. Mhm. 4 Tage, gute Segelbedingungen haben wir gehört und auch gute Ergebnisse, vor allem gute Ergebnisse für uns, für Rostock.
Ja.
Für die Lokalmatadore, sage ich jetzt mal so, das jüngste Team der WM, Annelie Kratz und Leo Paul Nüske aus Rostock, um sie unbedingt nochmal hervorzuheben, 14 Jahre.
Ja.
Ne? Leo ist inzwischen 15 und haben Silber geholt, Vize-Weltmeister, unglaublich, vor den Titelverteidigerinnen aus Hamburg, die souverän Platz 1 geholt haben. Aber Wahnsinn, also das, du warst ja, da hast ja die Siegerehrung vorgenommen und auch da nochmal die Strahlkraft der inklusiven WM betont und nochmal hervorgehoben. Das ist ja viel mehr als Segeln, oder?
Ja, also es stand das Segeln und das gemeinsame Sporttreiben natürlich im Mittelpunkt. Aber mich hat also auch zum zweiten Mal diese Veranstaltung sehr, sehr beeindruckt. Und da sitzen in einem Segelboot eine Athletin, ein Athlet mit und ohne Handicap und segeln gemeinsam wirklich auf Weltniveau Höchstleistung, die dort gebracht wird. Und dann gibt es da 14-jährige Rostocker, die auch wirklich gleich Vize-Weltmeister werden. Also das war wirklich sehr, sehr beeindruckend und zeigt aber eben auch, welche Möglichkeiten wir für das Sporttreiben für Menschen mit Handicap haben, die wir noch gar nicht immer genügend nutzen.
Richtig. Und all das organisiert mit so viel Herzblut auch von den Ehrenamtlichen vor Ort und auch von den Vereinen vor Ort, wie zum Beispiel vom Rostocker Regattaverein, ein Mitveranstalter dieser WM. Und da ist Jan Giese der Chef und wir hören mal, was er dazu gesagt hat.
Segeln ist auf einer Seite sehr gut geeignet, weil man hat natürlich aufwendiges Material, das muss man zugeben. Aber auf der anderen Seite kann man das Material so herrichten, dass jede Person, egal welches Handicap, das Segelboot nutzen kann. Das ist eigentlich das Schöne am Segeln. Und theoretisch ist es so, es kann ein Nichtbehinderter gegen einen Behinderten segeln. Und es würde nicht auffallen.
Ja, Ein Jan, ein Wort. Er bringt es auf den Punkt, oder?
Ja, das ist in Rostock wirklich jetzt ein ganz toller Impuls. Die Segelvereine dort vor Ort haben jetzt ein Segelboot zur Verfügung, das also technisch so ausgerüstet ist, dass, so wie Jan Giese das sagt, auch ein Mensch mit Handicap genauso mitsegeln kann oder segeln kann wie jemand ohne Handicap. Und das wünsche ich mir für die Zukunft, auch für die Vereine im Land, dass sie diesen Impuls mitnehmen. Wir brauchen keine extra inklusiven Vereine oder Vereine nur für Menschen mit einer Behinderung, sondern jeder Verein kann mit einem Trainer, einer Trainerin auch Sportmöglichkeiten für Athletinnen und Athleten, für Interessierte mit Handicap anbieten. Trainerinnen und Trainer sind Trainerinnen und Trainer, die mutig sein sollten, eben auch Menschen mit Handicap da zu unterstützen. Und das werden die Segler in Rostock tun. Also ich finde, es ist auch nach dieser Segel-WM etwas ganz Nachhaltiges, etwas Schönes, was da in Rostock entsteht und gemeinsam gelebt wird. Rostock ist ja eine der sogenannten Host Towns der Special Olympics gewesen, die in Berlin ja in diesem Sommer stattgefunden haben. Und da sieht man, wie sehr dort, ich sag mal, die Behindertenhilfe und die Zivilgesellschaft zusammenarbeiten und was beim Sport auch alles möglich ist. Also so wie bei ganz vielen anderen Themen ist Sport da in Rostock der Vorreiter.
So sieht's aus. Aber wir sind noch nicht fertig.
Jetzt kommt der Sport
Stichwort
für mich, der
Nachhaltigkeit.
Denksport.
Ja. Es kommt noch eine ganz wichtige Rubrik.
Entweder oder.
So heißt sie. Und du weißt wie immer überhaupt nicht, worum es geht.
Nein.
Wir haben hinter den Kulissen uns wieder mal den Kopf zerbrochen. Was könnte man diesmal Fieses fragen? Ich lege einfach los.
Na los.
Achtung. Special Olympics oder Paralympics?
Da ich ja bekennender Goalball-Fan bin, Paralympics. Ich hoffe allerdings, dass also die Special Olympics auch eine Wiederholung in Deutschland finden.
Billard oder BMX?
Habe ich beides ja mir angeguckt während der Sommertour. Ja. Also BMX, ich habe es vorhin ja schon beschrieben, von dieser Rampe da runter zu fahren, das kostet starke Nerven und ganz viel Mut. Deswegen ist für mich Billard geeigneter.
Mhm, okay. Du warst beim Landeszootag ja auch
mitten
im Gehege. Deshalb die Frage, Humboldt-Pinguin oder Jack Russell Terrier?
Ich habe ja so einen süßen Jack Russell Terrier zu Hause, also natürlich Jack Russell Terrier, aber ich muss mal sagen, bei diesen Humboldt-Pinguinen, die Fütterung, das wird mir lange in Erinnerung bleiben. Da gibt's also ein paar, die nur so ein, zwei Fische wollten und ganz gefräßige Pinguine. Erinnert mich auch ein bisschen an den gefräßigen Jack Russell Terrier, den ich zu Hause habe.
So, nochmal Stichwort Sommertour. JVA Waldeck oder JVA Bützow?
Das ist ja eine ganz fiese Frage, allerdings für die Sozialministerin ja nicht ganz so verfänglich wie für die Justizministerin. Das hat mich schon sehr beeindruckt da in Waldeck, und das Team, das dort eben an dem Thema Resozialisierung arbeitet, ist auch sehr intensiv dabei. Trotzdem würde ich sagen, JVA Bützow, allein dieses historische Gebäude ist schon beeindruckend.
CSD, also Christopher Street Day, oder CDS, Chef der Staatskanzlei?
CSD, eindeutig.
Schnell weiter. Drei Viertel oder Viertel vor?
Ich bin tatsächlich die Viertel vor Uhrzeitansagerin, obwohl ich im Osten aufgewachsen bin. Meine Mutter ist fast verzweifelt bei mir, die Uhrzeit beibringen, und ich habe das nicht kapiert. Was für ein Dreiviertel? Dreiviertel einer Stunde, Dreiviertel einer Torte, und irgendwann hat sie aufgegeben und hat gesagt, ach was, dann sag Viertel vor und Viertel nach, und das ist so geblieben.
Gesundheitskiosk oder Späti an der Ecke?
Der Gesundheitskiosk, habe ich mir auch in der Sommertour angeguckt, ist in Neubrandenburg der erste eröffnet worden. Ich war zugegebenermaßen erst ein bisschen skeptisch, als die Gesundheitskioske in Hamburg vorgestellt wurden, und dachte, für uns als Flächenland ist das überhaupt nichts. In Neubrandenburg haben die aber ein ganz gutes Konzept, eine gesundheitliche Beratung dort, wo schon die Corona-Testung und Impfung stattfindet, fanden. Die Leute wissen also diesen Ort schon, mit Prävention, mit Gesundheit zu verbinden. Kombiniert mit einer Gemeindeschwester, die eben auch aufsucht, ist das für unser Flächenland etwas, und deswegen eindeutig Gesundheitskiosk. Mhm.
Harry Kane oder Harry Glawe?
Harry Kane.
Gut.
Also liebe Grüße an Harry Glawe, meinen Vorgänger im Amt, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann Harry Kane.
Gut, dann ist diese Folge 10 jetzt zu Ende, fast zu Ende. Wir sagen noch nicht auf Wiedersehen, sondern weisen nochmal schnell hin auf die Möglichkeit der Kontaktaufnahme. Wie immer das Ganze per Mail an podcast@sm.mv-regierung.de. Da können Sie Ihre Fragen stellen, Kritik äußern, Lob auch gerne. Und dann würden wir jetzt mal hier Feierabend machen. Im Podcast natürlich arbeiten wir noch weiter hier.
Ja, und dann freuen wir uns auf Ihre Anregungen, wenn wir dann in der 11. Runde beim Podcast dabei sind. Und anders als in Neubrandenburg war das heute ja mit wenig Hintergrundmusik. Aber ich hatte mich eigentlich in Neubrandenburg beim MV-Tag und der Live-Aufzeichnung des Podcasts schon dran gewöhnt. Also vielleicht sind wir ja auch nochmal zum Aufzeichnen im Land unterwegs.
Das werden wir bestimmt machen. Das war ja ganz nett.
Ja.
Gut, bis dann. Dankeschön.
Tschüss.
Bis zuhören. Tschüss.
Die Drese. Der Podcast der Ministerin.